Das Ende der Privatheit wird zurzeit nicht nur von Unternehmen wie Facebook und Google propagiert, sondern ist zunehmend auch in Kreisen der Netznutzer populär. Das führt natürlich zu Kontroversen. Konstanze Kurz, technische Sachverständige in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestages und Sprecherin des Chaos Computer Clubs, und Frank Rieger, der ebenfalls Sprecher des CCC ist, haben jetzt zusammen ein Buch publiziert, Die Datenfresser. Darin setzen sie sich kritisch mit der Frage auseinander, ob das Ende der Privatheit tatsächlich schon gekommen ist und welche Konsequenzen das hat. Breitbandkollege Volker Tripp hat das Buch gelesen. Meine erste Frage an ihn war dann auch gleich die Frage nach dem Thema des Buchs. Worum geht es den Autoren hauptsächlich?
Das Buch ist ein Plädoyer für digitale Mündigkeit, also für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den eigenen Daten bei der Nutzung moderner Kommunikationstechnologien. Und um das Bewusstsein für diesen Umgang mit den Technologien zu schärfen, beschreiben die Autoren, wie bereits heute Wirtschaftsunternehmen und der Staat Daten sammeln und wie sie diese Daten verarbeiten. Da sind zum Beispiel solche Daten wie Aufzeichnungen über das genaue Surfverhalten, Namen, Adresse, Telefonnummern, aber auch Aufenthaltsorte, Freundschaftsbeziehungen, persönliche Vorlieben. Und die Verarbeitung findet dann in der Regel statt durch sogenannte Algorithmen, also Abfolgen von Rechenanweisungen, mit denen man diese Daten dann weiter kumulieren kann und zusätzliche Informationen daraus ziehen kann, Bewegungsprofile, Kaufkraftprofile oder auch Kommunikationsstrukturen innerhalb von persönlichen und beruflichen Netzwerken.
Machen die beiden Autoren, die ja beide auch federführend zum CCC gehören, machen die das auch ganz konkret? Geben die uns Beispiele, wo wir diese Datenfresser in unserer digitalen Lebenswelt antreffen?
Ja, sie benennen ganz deutlich solche Netzwerke wie Facebook, Flickr, Foursquare oder eben Suchmaschinen wie Google. Sie arbeiten allerdings auch mit fiktiven Beispielen, zum Beispiel mit der Geschichte des fiktiven Startup-Unternehmens MyBelovedPet.com, einer Art Facebook für Tierliebhaber.
Wie heißt dieses Netzwerk?
MyBelovedPet.com.
Das ist ein fiktives Netzwerk.
Das ist ein fiktives Netzwerk, ganz genau. Und es wird vor allen Dingen an diesem Beispiel deutlich, dass auch diese ganzen kostenlosen Portale letztlich Geschäftsmodelle sind, die irgendwie finanziert werden müssen. Und finanziert werden sie in der Regel über Risikokapital. Die Investoren wiederum interessieren sich also nur für den Unternehmenswert und die möglichen Gewinnmargen, die in diesem Unternehmen stecken. Und die bestehen vor allen Dingen in der Detailtiefe der aggregierten Nutzerdaten. Deswegen werden die Nutzer auf diesen Netzwerken natürlich dazu angehalten, möglichst häufig aktiv zu sein, möglichst viel von sich preiszugeben und auch möglichst viele andere Nutzer mit in diese Netzwerke reinzuholen. Und man kann diese Nutzerdaten dann zusammen mit Daten zum Beispiel über das Surfverhalten weiter aggregieren und auf diese Weise möglichst zielgenau Werbung schalten.
Das muss ja jetzt nicht unbedingt von Nachteil sein. Wir alle wissen aus unserer digitalen Alltagspraxis, wenn ich bei einem großen Buchanbieter beispielsweise mich bewege, empfiehlt er mir die Bücher, die zu meinem Profil passen. Da bin ich ja unter Umständen ganz dankbar. Welche Gefahren sehen denn die Autoren?
Die Autoren sehen die Gefahr eigentlich vor allen Dingen in einem Kontrollverlust über die eigenen Daten. Am Beispiel von Facebook machen sie deutlich, dass wenn ich einmal meine Daten diesem Unternehmen überantwortet habe, ich danach überhaupt nicht mehr in der Lage bin, diese Daten zu löschen. Ich kann sie allenfalls für die Allgemeinheit unsichtbar machen, aber wirklich verschwinden können sie nicht. Außerdem findet diese Datenverarbeitung, so beschreiben das die Autoren, statt im Wege des sogenannten Cloud Computings. Das heißt, die Rechner und die Speichereinheiten, auf denen die Daten gelagert werden, stehen weltweit verteilt in völlig unterschiedlichen Ländern und damit eben in ganz verschiedenen Rechtsräumen, die auch unterschiedlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen. Eine weitere Gefahr sehen sie eben darin, dass gerade viele Startup-Unternehmen eine relativ kurze Lebensdauer haben. Und was passiert am Ende, wenn diese Startup-Unternehmen pleite gehen? Sie werden aufgekauft von einem anderen Unternehmen, vor allen Dingen wegen der Nutzerdaten. Und dieses andere Unternehmen nutzt dann die Daten weiter. Ich als Nutzer habe dann die Kontrolle völlig verloren.
Sind denn jetzt Datenfresser insbesondere privatwirtschaftliche Unternehmen oder ist nicht auch der Staat vielleicht im Verdacht, an bestimmten Stellen Daten zu aggregieren, wo dann auch Gefahren lauern könnten für den Bürger, den Netzbürger in dem Fall?
Also der Schwerpunkt des Buchs liegt schon sehr deutlich eigentlich auf der Datensammlung und Verarbeitung durch private Wirtschaftsunternehmen und offenbar sehen die Autoren dort auch die größte Gefahr. Sie gehen allerdings auch auf Datenverarbeitung und Datensammlung durch den Staat ein, insbesondere biometrische Daten und Bewegungsdaten und ähnliches. Stichwort Vorratsdatenspeicherung, Stichwort Abhören von Mobilfunktelefonen und Standortbestimmung über Mobilfunktelefone. Sie gestehen allerdings zu, dass insbesondere diese biometrischen Systeme, also sowas wie Gesichtserkennung und ähnliches, noch nicht sonderlich weit fortgeschritten sind, noch nicht effektiv sind, gestehen aber ebenfalls zu, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Systeme so effektiv sind, dass im Grunde der gesamte öffentliche Raum jederzeit überwacht werden kann und jederzeit dann auch automatisiert durch Algorithmen eigentlich Sanktionen verhängt werden können für abweichendes Verhalten.
Jetzt warnen die Autoren davor, dass privatwirtschaftliche Unternehmen Daten anhäufen und wir nicht wissen, was mit diesen Daten geschieht. Welche Gegenmaßnahmen empfehlen die Autoren denn?
Ja, die Gegenmaßnahmen, die sie empfehlen, werden in dem Buch, finde ich, nur relativ kurz behandelt und die sind auch nicht sonderlich spektakulär. Im Grunde sind es Verhaltensregeln, die bereits der gesunde Menschenverstand diktiert. Das können solche Dinge sein, wie bei der Registrierung für irgendwelche Portale Fantasiedaten zu benutzen. Es ist die Empfehlung, möglichst häufig unterschiedliche Pseudonyme zu benutzen, wenn man sich im digitalen Raum bewegt.
Ach so, weil man ansonsten vielleicht sogar über das Pseudonym wiederum identifiziert wird.
Ja, wenn ich auf verschiedenen Plattformen dasselbe Pseudonym verwende, ist es auch wieder relativ einfach, das algorithmisch zu aggregieren und dann daraus Rückschlüsse zu ziehen, welche Person tatsächlich dahinter steht.
Also wenn ich mich jetzt nicht Markus Heidmann, sondern Kim Bessinger nennen würde, dann könnte es sein, dass die mich als Kim Bessinger irgendwann doch identifizieren.
Vielleicht nicht, dass du Kim Basinger bist, aber es könnten tatsächlich über, wenn man jetzt verschiedene Daten aus Facebook, aus Foursquare und so weiter aggregiert, könnte man durchaus Rückschlüsse darauf ziehen, wer du tatsächlich bist.
Wie fällt denn jetzt dein persönliches Fazit aus? Ist das eine Bestandsaufnahme, was die machen, oder geben die uns auch einen Blick in die Zukunft noch dazu?
Es ist beides. Also zum einen werden, wie gesagt, sehr verständlich und greifbar die Mechanismen beschrieben, mit denen die Datensammlung und die Datenverarbeitung passiert. Gegen Ende des Buches werfen die auch noch einen Blick in die Zukunft und schauen sich mal so an, was uns im Jahr 2021 erwartet, auch wieder anhand einer fiktiven Geschichte. Und im Grunde ist das Ganze nur so bildlich gesprochen 2 Sekunden in die Zukunft gedacht. Die bestehenden Technologien werden einfach weitergedacht und zusammengeführt. Und dabei wird eben deutlich, dass es dann eine Art von Gesellschaft ist, in der also relativ wenig Bewegungsfreiheit für den Einzelnen verbleibt, in der ständig damit rechnen muss, für irgendein Fehlverhalten sanktioniert zu werden und dass es halt immer Leute gibt, die einem über die Schulter schauen. Was dadurch passiert, ist eben eine Einschränkung des eigenen Freiheitsraums.
Dank an Volker Tripp. Wir sprachen über das Buch Die Datenfresser von Constanze Kurz und Frank Rieger. Erschienen ist es im Fischer Verlag, hat insgesamt 273 Seiten und kostet 16,95 €. Martin, jetzt war ja viel da über digitale Praxis die Rede. Mhm. Wie ist das bei dir? Bist du bei verschiedenen Portalen mit deinem Klarnamen, Facebook, MySpace, also mit deinem echten Geburtsdatum, oder hast du da auch eben so bestimmte Tricks, dass du sagst, nee, ich muss nicht überall mit meinem echten Namen auftauchen?
Also zum einen habe ich meine Anwesenheit bei Portalen stark reduziert, einfach mal vor einer Weile, und muss nicht mehr überall irgendwie dauernd präsent sein. Und da, wo ich bin, Facebook zum Beispiel, mit dem echten Namen. Mhm. Wie machst du das?
Ich bin bei Facebook auch mit dem echten Namen, habe aber ein Geburtsdatum, was ganz früh in den 20ern liegt, im letzten Jahrhundert. Und ich bin schon ein bisschen älter, aber so alt, das kann ich wirklich schwören, so alt bin ich noch nicht.